Am 3. Dezember 2021 ist die erste Folge des Frankreich-Podcasts Frankophil an den Start gegangen. Am 25. Februar 2026 haben wir die 100. Folge aufgenommen, live vor Publikum im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge von Frankophil. Sie hören einen Mitschnitt der Folge 100 mit dem Titel Melodie einer schwierigen Partnerschaft. France-Salmanie. Eine Option für Europa? Mit dabei Claire de Mismet, Jakob Ross und Jan Techau. Mein Name ist Andreas Noll. Mehr als 90.000 Mal wurde der Frankreich-Podcast Frankophil inzwischen gehört. Um die 100. Folge zu feiern, haben wir am 25. Februar zu einem Live-Podcast ins Gustav-Stresemann-Institut in Bonn eingeladen. Und viele Hörerinnen und Hörer sind dieser Einladung gefolgt. Einige haben dafür sogar weite Wege auf sich genommen, etwa ein Podcast-Fan aus München. Der 25. Februar ist aber nicht irgendein Datum. Es war zugleich der 25. Todestag des jüdischen Komponisten Norbert Glanzberg. Glanzberg, in Würzburg aufgewachsen, musste vor den Nationalsozialisten nach Frankreich fliehen und wurde dort später als Komponist und Pianist an der Seite von Edith Piaf berühmt. Die Musik dieses Abends, präsentiert von Bassbariton Thilo Dahlmann und dem Pianisten Hedayet Cedika, war dabei kein bloßes Rahmenprogramm, sondern gewissermaßen die Seele der Veranstaltung. Wo die Sprache der Diplomatie in schwierigen Zeiten zwischen Deutschland und Frankreich manchmal verstummt, kann Musik eine Verbindung schaffen, die nationale Grenzen überwindet. Aus urheberrechtlichen Gründen erlauben Podcast-Plattformen leider keine längeren Musikstücke. Deshalb kann die Musik in diesem Mitschnitt nur ganz kurz aufleuchten. Am 25. Februar aber haben die Künstler 4 Holocaust-Lieder von Norbert Glanzberg präsentiert, außerdem seine bekannten Chansons und Filmmusiken, darunter Hasch mich, mein Liebling, Hasch mich, Am Montmartre um 9:30, Les Grands Boulevards und Padam, Padam. Auf dem Podium im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn saßen die Leiterin des Institut Français Bonn, Claire de Mismet, Jakob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, und Jan Techau, Direktor im Europateam des Beratungsunternehmens Eurasia Group.
Claire, ich würde ganz gerne mal mit dir beginnen, die Diskussion mit dem Thema Ressentiments. Ich habe gerade schon gesagt, deutsch-französisches Jugendwerk, da hast du ein paar Jahre gearbeitet. Seit 1963, ich habe mir das aufgeschrieben, mehr als 10 Millionen junge Deutsche und Franzosen haben die Programme durchlaufen. 400.000 Austauschprogramme im deutsch-französischen Jugendwerk waren es seit dieser Zeit, also seit mehr als 60 Jahren. Rund 1.000 neu geschlossene Ehen, deutsch-französische Ehen pro Jahr im Moment. 40.000 binationale Paare gibt es ungefähr. Es gibt einen deutsch-französischen Tag am 22. Januar, der gefeiert wird, extra. Das ist ein gigantisches Fundament, kann man sagen. Lassen sich trotz dieser extremen, ja, dichten Vernetzung aus deiner Perspektive heute antideutsche Ressentiments in Frankreich und antifranzösische Ressentiments in Deutschland noch leicht aktivieren von der Politik oder von interessierter Seite?
Ich würde sagen, noch nicht. Und ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Also wenn man sich die Zahlen anhört, die du aufgelistet hast, dann denkt man, das ist überhaupt keine schwierige Partnerschaft. Es läuft alles rund. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter als nur das. Und seit ein paar Jahren hört man im politischen Diskurs, vor allem Frankreichs, auch Attacken gegen Deutschland. Ich gehe davon aus, dass Sie alle oder dass viele von Ihnen schon von dem Buch von Jean-Luc Mélenchon gehört haben. Jean-Luc Mélenchon, linksradikaler Politiker, hat 2015 ein Buch geschrieben, das heißt Le Harangue de Bismarck mit Untertitel Le Poison Allemand. Also ich übersetze Bismarcks Hering, das deutsche Gift. Und der Titel sagt schon alles. Und das ist wirklich eine regelrechte Attacke gegen Deutschland. Also Deutschland sei arrogant, Deutschland sei dominant, das Gesellschaftsmodell Deutschlands sei eine Katastrophe. Er hat sogar in einem Interview, Mélenchon mag Provokation, er hat sogar in einem Interview Asyl vorgeschlagen für deutsche Rabenmütter und gesagt, naja, also alle armen deutschen Frauen sind in Frankreich willkommen und da können sie arbeiten und auch da Kinder haben. Er ist nicht der Einzige. Am anderen Rand des politischen Spektrums ist da der Rassemblement National, also früher Front National, und da ist das noch auch sehr, sehr brutal gegen Deutschland. Marine Le Pen hat von einem Europa à la Schlag gesprochen zum Beispiel, also auch da, Deutschland sei dominant und so weiter. Und in dem Programm vom Rassemblement National von der letzten Präsidentschaftswahl, also 2022, das war ziemlich detailliert. Da wollte der Rassemblement National alle Kooperationsformen mit Deutschland einstellen, in erster Linie in der Verteidigungspolitik, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Die einzige Ausnahme war eben DFJW, Deutsch-Französischen Jugendwerk, mit diesen Begegnungen unter jungen Menschen. Also das ist schon sehr hart. In Deutschland hat man nicht das Gleiche, was Frankreich angeht. Und trotzdem ist die Öffentlichkeit, ist die Gesellschaft resilient. Und das kann man sich anhand von vielen Umfragen anschauen. Regelmäßig veröffentlicht zum Beispiel die Deutsche Botschaft in Paris eine Umfrage, wo, also mit klassischen Fragen, wie sehen Sie Deutschland, was verbinden Sie mit Deutschland, mögen Sie Deutschland, befürworten Sie die deutsch-französische Zusammenarbeit und. Die Zahlen sind relativ stabil seit Jahrzehnten. Die haben ein bisschen nachgelassen, also ein bisschen weniger Vertrauen, aber die bleiben auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ich glaube, also 80% der Befragten sagen, ja, die deutsch-französische Zusammenarbeit sei gut und das müssen wir weitermachen. Also das zeigt, dass dieser Diskurs von diesen Parteien eigentlich nicht ankommt. Und warum ist das so? Aus meiner Meinung zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass dass Deutschland und Frankreich es geschafft haben, durch eine politische Ikonografie der Freundschaft Vertrauen zu schaffen in der Gesellschaft. Wir kennen alle diese Bilder. De Gaulle, Adenauer, Mitterrand, Kohl und so weiter, Hand in Hand oder sogar Angela Merkel mit dem Kopf gegen Hollands Schulter. Kennen Sie das Foto? Also, es sind Fotos, die, obwohl es ganz viele Spannungen gibt und ganz viele Missverständnisse und obwohl wir uns oft nicht einig sind, wir haben diese Bilder. Das ist wie ein Familienalbum und das schafft in der Bevölkerung tatsächlich ein gutes Gefühl. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, das ist, was beide Länder in der Zivilgesellschaft gemacht haben. Diese vielen Begegnungen. Du hast vieles erwähnt, Andreas, aber man könnte auch die deutsch-französische Hochschule erwähnen, mit vielen integrierten Studiengängen. Und das alles, diese Begegnungen, haben wirklich dazu beigetragen, dass wir uns eigentlich, lieb haben. Also Freundschaft. Da ist eine Freundschaft in der Zivilgesellschaft, nicht auf politischer Ebene. Das würde ich anders sehen. Die Frage ist, wie lange das noch so bleibt, weil, man lernt immer weniger die Sprache des Partnerlandes. Das ist auf beiden Seiten. Auf französischer Seite ist das auf einem noch niedrigeren Niveau als in Deutschland. Ohne Sprache ist das schwierig. Das ist nicht illusorisch, aber das ist schwierig. Und deswegen, ich hoffe, dass diese Resilienz auch so andauern wird, aber trotzdem ein kleines Fragezeichen.
Claire, du hast jetzt von Missverständnissen und Streit gesprochen. Das ist eine gute Überleitung zu der nächsten Frage für Jakob. Jakob, beim Deutschlandfunk hat mein Kollege Philipp May vor ein paar Tagen den deutschen Außenminister interviewt, Wadefuhl. Der Außenminister hat gesagt, Frankreich müsse in Verteidigungsdingen mehr tun. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat das in Paris durchaus für die ein oder andere Welle gesorgt, ähnlich wie vielleicht vor 2 Jahren, als es schon mal so einen Streit gab. Da gab es diese Debatte um die Ukraine-Unterstützung zwischen Deutschland und Frankreich. Es gibt in Deutschland das Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Die rechnen aus, wie viel Geld die Deutschen und wie viel Rüstungslieferungen von Deutschland und von allen Ländern aus der Europäischen Union, auch von den Vereinigten Staaten, in die Ukraine fließen. Und da gab es Streit, weil die französische Regierung sich darüber beklagt hat, dass ihr Anteil viel zu gering aufgelistet worden sei, damals vor 2 Jahren. Und heute ist der Anteil, ich glaube Deutschland, das habe ich mir nochmal hier notiert, 49 Milliarden, Frankreich bei Gesamtunterstützung über die ganze Zeit liegt bei 9 Milliarden. Und wenn man das umrechnet auf die Größe Frankreichs, auf das Bruttoinlandsprodukt, müsste Frankreich eigentlich bei 33 Milliarden sein. Jakob, dieser Aufschrei nach 60 Jahren Beziehung, nach 60 Jahren Freundschaft, warum können wir uns sowas nicht gegenseitig sagen? Warum können wir nicht einfach mal, warum kann der deutsche Außenminister Johann Wadefuhl nicht diese Kritik äußern, ohne dass er dafür dann in Paris in den Senkel gestellt wird?
Guten Abend erstmal, große Freude hier zu sein. Ich habe schon sehr häufig mit Andreas telefoniert, wir haben uns aber noch nie getroffen, deswegen ist es wirklich eine Freude, heute Abend hier zu sein. Zur Frage, ich glaube, anschließend an das, was Claire gerade sagte, grundsätzlich kann man sich solche Dinge natürlich sagen. Und die französische Seite weiß auch, dass die Aussage des deutschen Außenministers faktisch richtig ist. Die Franzosen müssten, könnten mehr tun, gerade mit Blick auf die Ukraine. Und wenn man sie daran misst, was sie eben für Führungsansprüche formuliert haben, insbesondere unter den 2 Mandaten von Präsident Macron seit 2017 für Europa. Ich glaube, der entscheidende Punkt, der in Paris, wie du es sagst, für große Wellen und für teilweise wirklich empörte Reaktionen gesorgt hat, ist, dass es sehr unüblich ist für einen Diplomaten und dann noch für den Chefdiplomaten, so eine offene Kritik öffentlich zu äußern in einem Interview mit dem Deutschlandfunk hinter verschlossenen Türen. Ich habe noch nie bei den Außenministern dabei gesessen, aber auf meiner kleinen Arbeitsebene werden sich die Dinge sehr offen gesagt. Das ist eine Qualität, glaube ich, dieser bilateralen Beziehung zu Frankreich, dass man eben einen Status erreicht hat in der Beziehung, auch in der zwischenstaatlichen Beziehung, die es möglich macht, sich offen Kritik zu sagen, auch Kritik zu äußern. Dass aber, wie gesagt, Wadefuhl das im Deutschlandfunk tut und wie er es getan hat. Also es fängt damit an, dass er das ohne Not tut. Wer sich das Interview anhört, der fragt sich wirklich, warum der deutsche Außenminister überhaupt diese Aussage trifft. Also es war nicht so, dass ein Journalist, dass du oder jemand anders im Deutschlandfunk den deutschen Außenminister direkt gefragt hätte, Herr Minister, warum macht Frankreich so wenig, müsste Frankreich nicht mehr tun, sondern Wadefuhl findet alleine zu dieser Kritik zu Frankreich. Was natürlich, und das ist jetzt vollkommen spekulativ, aber dafür spricht, dass in der Bundesregierung, in den Kabinettssitzungen zwischen dem Bundeskanzler, der sich in den vergangenen Tagen auch kritisch geäußert hat zu deutsch-französischen Beziehungen, eben einen gewissen Ton gibt, der gesetzt ist und der dazu führt, dass offensichtlich der deutsche Außenminister sich dann leichtfertig in diesem Interview äußert. Und das Zweite ist, dass er die fehlenden Ausgaben für den Verteidigungshaushalt in Frankreich verbunden hat mit den aus seiner Sicht, so suggeriert er jedenfalls in dem Interview, zu hohen Ausgaben für den Sozialstaat. Und da fängt es dann wirklich an, kritisch zu werden. Dann, das ist A, nicht die Aufgabe des deutschen Außenministers, die Innenpolitik und die Budgetentscheidungen der französischen Regierung zu kommentieren. Auch da würde ich als Beobachter, der nichts zu verlieren hat oder nicht für eine Regierung spricht, sagen, Wadefuhl hat recht. Es werden sehr schwierige Budgetentscheidungen anstehen in Frankreich. Aber nochmal, dass der Bundesminister das im Interview tut, ist ein Problem und führt dann eben zu den entsprechenden Reaktionen in Frankreich und führt dazu, und damit würde ich abschließen und anknüpfen an das, was Claire gerade gesagt hat, dass man eben Flanken öffnet, dass in der französischen Debatte die Parteien, denen nicht an einer guten deutsch-französischen Beziehung gelegen ist, also zum Beispiel das Rassemblement National oder La France Insoumise, auf den deutschen Außenminister verweisen und sagen, hier steht ein Regierungsvertreter der Bundesregierung, die gerade massiv aufrüstet in Deutschland, die hunderte Milliarden in Rüstung investiert in den kommenden Jahren und wirft uns und unserer Regierung vor, nicht genug zu tun, mischt sich in französische Innenpolitik ein, stellt auch einen Präsident Macron bloß im Grunde genommen, der ja seit wirklich 9 Jahren viel investiert hat in die Europapolitik, in die deutsch-französische Beziehung. Und damit hat Wadephul aus meiner Sicht wirklich leichtfertig in dieser Situation dafür gesorgt, dass eben die Stimmen in Frankreich, denen nach wie vor viel gelegen ist, an Deutschland, an der deutsch-französischen Beziehung, das Leben einfach schwerer gemacht hat.
Es gibt noch einen Punkt für diese schwierigen Reaktionen in Frankreich oder für die empörten Reaktionen. Und zwar, was ich höre in Paris ist, Frankreich investiert seit Jahren in die Verteidigung viel mehr als Deutschland. Seit Jahren oder seit Jahrzehnten. Und plötzlich investiert Deutschland mehr und es kommt der Zeigefinger. Das war kein gutes Gefühl in der französischen Politik.
Aber diese atmosphärischen Störungen, Jan, zwischen Deutschland und Frankreich, die sind ja wiederkehrend. Die kommen immer wieder. Bei dir ist es so, du hast familiäre Beziehungen, Verbindungen mit den Niederlanden und die deutsch-französische Community, die feiert jedes Jahr den deutsch-französischen Tag. Es wird unglaublich viel Energie in diese deutsch-französischen Beziehungen gelegt. Und bei den Niederlanden ist es so, wenn wir noch mal einmal kurz beim Thema Rüstung bleiben, die Niederlanden, die haben ihre Landstreitkräfte im Grunde genommen komplett unter Bundeswehrkommando unterstellt. Das alles, so zumindest habe ich jetzt den Eindruck als Journalist, läuft weitgehend geräuschlos. Es gibt da keine atmosphärischen Störungen, zumindest keine atmosphärischen Störungen, die irgendwie in die Öffentlichkeit getragen werden. Warum klappt diese Souveränität durch Integration, wenn man es jetzt mal so formuliert, bei den Niederländern scheinbar mühelos und bei den deutsch-französischen Beziehungen ist immer Drama?
Andi, vielen herzlichen Dank für die Einladung hierher. Ich hoffe, dass meine Stimme durchhält. Dass dem Transatlantiker zu diesen Zeiten die Stimme wegbleibt, ist, glaube ich, nicht total ungewöhnlich. Meine Frau wird das hören, die ist Niederländerin und wird das sicher aufmerksam verfolgen, was ich sage. Ich glaube, der Vergleich ist wirklich ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen. Man kann das auf der strategischen, außenpolitischen, militärischen Ebene nicht wirklich vergleichen. Das eine ist, wenn wir auf den industriellen Anteil gucken, das industrielle Volumen, das, was da an Kooperationen, an Potenzial drin steckt, auch vielleicht an Konkurrenzen, ist erheblich geringer im deutsch-niederländischen Verhältnis. Das heißt, da sind schon mal die Einsätze geringer, um die gespielt wird sozusagen. Dann ist es auch so, dass die Erwartungen geringer sind. Wenn es um deutsch-französische Kooperation geht, geht es ja immer gleich um den Motor, geht es immer gleich um Führung in Europa, geht es darum, ganz Europa voranzubringen. Die Erwartungen sind maximal hoch, auch durch diese enge Verbindung, die da ist, durch all die Programme, die dem EDC-Vertrag gefolgt sind, durch die Konsultationen, die es gibt. Die Erwartungen sind viel, viel höher. Also ist auch die Fallhöhe in dieser Beziehung größer als bei den Niederländern. Es kommt vielleicht auch noch hinzu, dass sozusagen europapolitisch Deutschland und die Niederlande ganz ähnlich gestrickt sind. Für beide ist es total selbstverständlich, dass durch das Einbinden in Europa der eigene Aktionsspielraum wächst. Das ist in Frankreich nicht immer so. In Frankreich gibt es auch einen starken Fokus auf Souveränität und auf nationale Handlungsfähigkeit. Das ist eine strategische Kultur, ein Unterschied in der strategischen Kultur, der oft nicht verstanden wird. Auch in Berlin, wo ich bin, wird nicht immer verstanden, was genau sozusagen da eigentlich der Unterschied ist, wenn man sich wieder auf den Füßen steht. Und dann ist das eine Gemengelage, die dazu führt, dass man sich missversteht. Und bei den Niederländern kann das mit einem gewissen Pragmatismus vielleicht weggewischt werden. Allerdings gibt es auch da, wo es industrielle Interessen gibt zwischen Deutschland und Niederlanden, auch Reibereien. Es ist nicht so, dass das total krisenfrei ist. Es ist nur eine viel kleinere Dimension. Und das fällt sozusagen gesamteuropäisch nicht so ins Gewicht. Deswegen würde ich das ist eine interessante Frage. Aber es ist ein bisschen Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ich glaube, der Anspruch, den wir an die deutsch-französischen Beziehungen haben und auch haben müssen, muss höher sein als das, was Berlin und Den Haag miteinander verhandeln.
Jan, wenn wir sagen, der Anspruch, den wir an die deutsch-französischen Beziehungen haben, der ist besonders groß, dann gehört zu den Klagen, die seit Jahren geführt werden, dass deutsche Nicht-Antworten auf die großen Reden des französischen Staatspräsidenten, vor allem diese Sorbonne-Rede, die er ganz am Anfang, also Emmanuel Macron, die er ganz am Anfang seines ersten Mandats gehalten hat. Weder Angela Merkel hat richtig geantwortet auf die Vorschläge, die er da präsentiert hat, noch Olaf Scholz hat geantwortet, noch Friedrich Merz. Das sind jetzt Politiker aus ganz unterschiedlichen deutschen Regionen, ganz unterschiedlich sozialisiert, unterschiedliche Parteien. Olaf Scholz als Hamburger hat vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge als der Sauerländer Friedrich Merz und die ostdeutsche Angela Merkel. Trotzdem kommt da nichts von deutscher Seite. Ist das eigentlich ein Hinweis darauf, dass es einfach ja, strategische Gründe dafür gibt, warum die Deutschen nicht antworten auf die Fragen, die von Frankreich gestellt werden? Und dass es nicht so sehr an den handelnden Personen liegt?
Ja, also ich glaube, es gibt einmal diese Kultur, die ich schon angesprochen habe, die ein Problem ist. Deutsche außenpolitische Ansprüche, auch Wirkansprüche, Gestaltungsansprüche sind geringer als französische Gestaltungsansprüche. Man hat nicht dieselbe Sicht auf die eigene Rolle in der Welt. Hinzu kommt, dass es Misstrauen gibt auch zwischen Berlin und Paris. In Berlin hat man oft den Eindruck oder den Verdacht, dass wenn Frankreich über Europa spricht, es eigentlich Frankreich meint. Ein von Frankreich geführtes Europa. Das muss nicht immer richtig sein, aber das Gefühl ist weit verbreitet. Auch das Gefühl, dass Frankreich, wir haben schon gehört von Jakob, dass da auch fiskalische Dinge eine Rolle spielen. Und dass Frankreich Ambitionen hat, die es sich gerne von Berlin bezahlen lassen möchte. Das ist ein weit verbreiteter Topos in Berlin, weswegen man mit Misstrauen auf die Vorschläge schaut, die aus Paris kommen. Ich hatte das in einem Gespräch in Brüssel, wo ich mit einer französischen Diplomatin recht weit oben in der Gemengelage gesprochen habe. Und die sagte das ganz deutlich zu mir. Die sagte zu mir, Herr Techau, es ist ganz einfach. Es gibt nur ein Land, das außenpolitisch in Europa führen kann. Das ist Frankreich. Und es gibt nur ein Land, das das bezahlen kann. Und das ist Deutschland. Und da drin kann eine Chance liegen. Es ist ja charmant, das auch so direkt zu hören, muss man sagen. Es wird in Berlin nicht immer als die Einladung verstanden, die es gemeint ist. Vielleicht kann man das so ausdrücken. Und der zweite Grund, weswegen Berlin nicht antwortet ist, und das ist meine Kritik an Deutschland, ist, dass Berlin auch schlicht nichts einfällt. Wir haben keine Idee. Wir haben keine Idee für das Ordnungsmodell in Europa. Wir haben keine Idee dafür von, wie wir europäische Sicherheit organisieren wollen, ohne oder mit viel, viel weniger Amerika. Die Führungsfrage, die Arbeitsteilung, auch die finanzielle Frage, die dahinter steht. Es gibt diese Idee nicht, diesen Plan nicht. Das wollen Franzosen immer ungern glauben, dass es in Berlin überhaupt keinen Plan gibt. Die machen all diese interessanten Dinge und haben keine Absichten damit. Aber ich muss das dann immer erklären und sagen, ja, diese Absichten gibt es in dieser Form nicht. Es gibt diese strategische Planung nicht, dieses strategische Selbstverständnis. Das heißt, es ist Stille, weil auch nichts zu sagen ist. Es fällt den Berlinern nichts ein. Das ist seit vielen Jahren meine Kritik und es ist nicht viel besser geworden. Auch mit dem Geldsegen, der jetzt da ist in den Verteidigungsfragen, hat es jetzt keinen sozusagen konzeptionellen Überschwang gegeben in Berlin, will ich mal sagen. Und das hält man in Berlin immer noch für eine Tugend, ist aber eigentlich keine Tugend mehr, schon lange nicht mehr.
Stichwort Geld, damit liegt der Ball für Jakob auf dem Elfmeterpunkt. Seit einer Woche, glaube ich, seit gut einer Woche gibt es jetzt endlich das validierte Budget für 2026. Das musste nochmal geprüft werden, nachdem es vom Parlament oder von der Regierung und dem Parlament verabschiedet wurde, auch mit einem Sonderverfassungsartikel. Also es gab keine Mehrheit im Parlament für dieses Budget. Und dieser Haushalt ist im Grunde ein Dokument eines fiskalischen Überlebenskampfes. So habe ich das mal gelesen. Frankreich zahlt bald mehr Geld für Zinsen als für Verteidigung, als für Bildung. Bildung war traditionell der größte Haushaltsposten in Frankreich, zentralistisches Land. Da wird es nicht von den Ländern bezahlt. Die 100-Milliarden-Marke für den Zinsanteil ist in Sicht, noch in den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich. Der letztjährige Premierminister, mittlerweile schon wieder gestürzt, François Bayrou, hat gewarnt, das Land stehe am Rande der Überschuldung. Jakob, spürst du in der Gesellschaft, in der französischen Gesellschaft, dieses Gefühl, dass da ein Kartenhaus zusammenbrechen könnte?
Also ich spüre es schon als in Frankreich lebender Deutscher, jedenfalls bilde ich mir das ein. Und um vielleicht ein bisschen anekdotisch oder aus dem Persönlichen auch zu berichten, ich bin immer wieder überrascht, wie wenig mein Umfeld das zu spüren scheint und wie wenig mein Umfeld, also auch meine Altersklasse, so Mitte 30, sich Sorgen zu machen scheint, weil ich wirklich ich weiß noch im vergangenen Jahr und auch im Jahr davor schon, die großen Proteste gegen die Rentenreform von Macron, die im Grunde das einzige ambitionierte Sozialreformvorhaben waren, die dieser Präsident durchgebracht hat. Die ursprüngliche Reform war noch wesentlich ambitionierter, aber auch in Frankreich, im Übrigen natürlich in Deutschland auch, aber in Frankreich noch mal dramatischer, ist das Rentenmodell vollkommen unsicher für die Zukunft. Niemand weiß, wie es in Zukunft finanziert werden soll. Und trotzdem sind viele Leute in meinem Freundeskreis mit Mitte 30 gehen auf die Straße, um gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters zu protestieren, wo ich immer frage, ihr müsst das doch zahlen in den nächsten 30, 35 Jahren und niemand weiß, wie ihr das bezahlen könnt. Ja, wo ich schon teilweise den Eindruck habe, dass man so ein bisschen, und das war ja auch das Bild, was Bayrou dann im Grunde genommen benutzt hat, als schon klar war, dass er fallen wird, wo er dann seinen Mut fand und fasste und sagte, wir sind im Grunde schon über den Abgrund gelaufen wie diese Cartoon-Figur und strampeln noch in der Luft, aber der Absturz wird kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es war ja auch bezeichnend, dass dieser extrem unbeliebte Premierminister dann auf einmal gerade so in jüngeren Kreisen, in den sozialen Medien irgendwie so einen Heiligenstatus bekam, weil er diese unbequeme Wahrheit aussprach. So, und dann kam der nächste Premierminister, dann war natürlich alles wieder vergessen. Also da fühle ich mich teilweise tatsächlich als in Frankreich lebender Deutscher fehl am Platz. Das sind natürlich dann auch Klischees, der Deutsche, der irgendwie über die Haushaltsfragen nachdenkt, der Sorge hat, das klang ja auch gerade schon an, dass Frankreich sich jetzt sozusagen über die europäische Ebene refinanzieren möchte. Aber ich glaube, es steckt schon was Wahres drin und ich glaube auch, dass die französische Regierung das weiß, dass am Ende, und das ist ein wichtiger Punkt, Geld nicht alles ist. Also ich glaube, in Berlin herrscht gerade an ganz vielen Stellen die Illusion, wenn wir nur genug Geld auf die Bundeswehr und auf unsere gesellschaftliche Resilienz und diese ganzen Worthülsen werfen, dann sind wir schon verteidigungsfähig. Und es wird sehr häufig vergessen, was Jan Techau eben sagte, dass dazu eben auch eine Strategiefähigkeit gehört, ein sich darüber bewusst sein, was eine Gesellschaft überhaupt verteidigen möchte, wie sie das verteidigen möchte, welche Prioritäten gesetzt werden, all das fällt so ein bisschen zurück. Aber die andere Seite, ich glaube, in Frankreich und in Paris weiß man sehr genau, was man möchte, man weiß sehr genau, wie man dahin möchte, aber es fehlt eben zunehmend das Geld. Und das ist für ein Land, ein Staat, der eben traditionell einen Führungsanspruch formuliert in Europa, auch ein riesiges Problem. Also im Grunde genommen haben wir ein Doppelproblem in diesem Motor. Auf der einen Seite Berlin, das im Moment, auch da kann man ja sagen, es sind alles Kredite und Schulden. Es ist nicht so, dass wir auf gesundem Wirtschaftswachstum jetzt irgendwie diese Investitionen aufbauen. Aber jedenfalls ist sehr viel Geld gerade in Berlin da. Das Problem ist, man hat so ein bisschen Sorge, dass es eben wahllos auf Programme geworfen wird. Und auf der anderen Seite in Paris hat man jedenfalls auch da wieder als deutscher Beobachter den Eindruck, dass wesentlich mehr Plan und Strategie da ist, dass die Konzepte diskutiert sind. Man möchte ein souveränes Europa, die strategische Autonomie, die seit 9 Jahren, seit der Sorbonne-Rede, rauf und runter diskutiert wurde. Aber es fehlt eben zunehmend das Geld, um diese Ansprüche dann auch tatsächlich zukunftsfähig zu machen, mit Geld zu hinterlegen, zu finanzieren. Und letzter Punkt, ich glaube, dass das eben in den deutsch-französischen Beziehungen zunehmend zu Spannungen führt. Denn im Grunde wurde in Paris dieses Wadefuhl-Interview an vielen Stellen, glaube ich, als Retoure gelesen darauf, dass Emmanuel Macron 2 Tage vor dem wichtigen Europagipfel mit 6 europäischen Medien, glaube ich, ein Interview geführt hat und da mal ebenso Eurobonds wieder hineingeworfen hat in die europäische Debatte kurz vor diesem Gipfel, um zu sagen, wir hatten doch mal diese Idee, dass wir uns gemeinsam verschulden und damit eben Dinge finanzieren und damit dann natürlich in Berlin diese Reflexe auslöst, dass in den Ministerien die Leute sagen, die Franzosen haben kein Geld mehr und möchten jetzt unser Geld, genauso wie die Italiener mit Frau Meloni unser Geld wollen. Und das sind eben Dynamiken und da sind wir dann wieder beim Ausgangspunkt, die, glaube ich, dann schon Klischees wieder nähern, die Missgunst fördern und die nicht besonders gesund sind für Europa.
Claire, wenn wir mal die Klischees beiseite lassen, du bist Französin, warum ist in Frankreich das Thema Besitzstandswahrung, wird das anders diskutiert als in Deutschland, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, warum ist eine Rentenreform, wie sie Macron durchgesetzt hat, gegen alle Widerstände. Warum ist das Ding so umstritten, obwohl jeder weiß, also in Deutschland zumindest jeder weiß, okay, wenn wir alle älter werden, dann müssen wir auch länger arbeiten. Es kann nicht anders ausgehen.
Tja, schwierige Frage. Also ich bin inzwischen auch, also Jakob als Deutscher in Paris, ich bin inzwischen auch ein bisschen Deutscher geworden. Insofern weiß ich nicht, ob ich die ganze Logik dahinter verstehe. Aber zwei Punkte. Der erste Punkt ist, es ist inzwischen doch ein Thema in der Öffentlichkeit. Das war sehr, sehr lange, diese Budgetfragen waren überhaupt kein Thema. Das hatte niemanden interessiert. Und seit zwei Jahren und tatsächlich haben auch die Äußerungen von Premierminister Bayrou auch dazu beigetragen, wird das thematisiert. In Radiosendungen, in den Medien, den Zeitungen, in politischen Diskussionen. Was machen wir mit diesen Schulden? Und das ist neu. Und das darf man nicht unterschätzen. Es gibt immer noch kein Commitment von der Bevölkerung zu einer Rentenreform, aber die Schuldenproblematik ist jetzt in allen Köpfen angekommen. Und das ist schon etwas. Der zweite Punkt ist, in Deutschland wird das als total irrational wahrgenommen, wie man in Frankreich mit öffentlichen Geldern umgeht. Ich glaube, das hat auch viel mit dem festen Glauben an den Staat. Also alle wissen hier, Frankreich ist ein zentralistischer Staat. Die Bevölkerung glaubt an diesen, ich übertreibe ein bisschen, jetzt zugespitzt, aber trotzdem, glaubt an einen mächtigen Staat, der eigentlich fast alles kann. Und wenn der Staat was entscheidet, dann passiert es auch. Und wenn der Staat sagt, so, ihr könnt alle in Rente mit 63 gehen oder mit 60, dann passiert es auch. Das gilt auch für die ganze Überlegung über Budget, über öffentliche Gelder und. Ich glaube, das ist etwas, das im kollektiven Bewusstsein stark verankert ist und das auch zum Teil zumindest dazu beiträgt. Und dann noch diese, vielleicht als kleiner Punkt zusätzlich, in Deutschland war man nicht sehr, sehr froh über die Rentenreform, als es damals kam, oder Hartz-Reform. Es gab auch Unmut, aber in Deutschland wird das anders geäußert als in Frankreich. Ich meine, Proteste ist...
Und vielleicht auch anders abgefangen durch die Zwischengewalten, durch
genau. Durch den Föderalismus. Und Gewerkschaften spielen nicht die gleiche Rolle in Deutschland und Frankreich und. Das auch, das spielt alles eine Rolle.
Jan, ich habe zur Vorbereitung auf diese Diskussion mir nochmal professionelle Finanzbriefings durchgelesen. Da ist die Unsicherheit, Frankreich, jetzt hier, es steht, glaube ich, im April, stehen neue Ratingentscheidungen an. Die ist da durchaus ein Thema, aber irgendwie die Alarmglocken schrillen da nicht in diesen professionellen Beobachtungen, die ich gelesen habe und die man auch in der Zeitung lesen kann, in dem Wirtschaftsteil der großen Zeitung. Also irgendwie denken alle, okay, Frankreich hat da Probleme, wirtschaftliche, finanzielle Probleme, das mit dem Haushalt läuft alles nicht super, aber das wird schon irgendwie gehen. Du bist Politikberater, schaust auf die Risiken der kommenden Jahre in Europa. Welche Sorgen macht dir der französische Haushalt und die Entwicklung, wo wir ja auch, das noch als letzte Parenthese dazwischen, wo wir auch wissen, es kommt nach dem Haushalt 2026 der Haushalt 2027 und der wird im Wahlkampf verabschiedet. Und dann wird es eine Präsidentenwahl geben, danach wahrscheinlich eine Parlamentswahl im Sommer 2027 und dann eine handlungsfähige Regierung vielleicht im Herbst. Wie viel Angst hat man in Berlin vor den französischen Schulden?
Die Firma, für die ich arbeite, ist die Eurasia Group und wir sind keine Ratingagentur, aber wir bewerten sozusagen politisches Risiko für Unternehmen, für Firmen, die den ökonomischen Teil der Analyse selber gut können, aber von der Politik nicht so viel verstehen und sich das einkaufen. Und wir machen keine Ratings, aber wir nehmen eine Risikobewertung vor und in der ist Frankreich sowohl mittel- als auch langfristig im negativen Bereich aus zwei Gründen. Das erste ist die Fiskalsituation, die wir schon besprochen haben, die einfach die Handlungsspielräume in der französischen Politik, unabhängig davon, wer regiert, ganz, ganz eng macht. Und wenn man die Frage sich stellt, wo soll das Geld herkommen, am Ende auf Verteilungskämpfe deutet. Wenn das Wachstum nicht groß ist und man sich nicht viel weiter verschulden kann, irgendwo muss es herkommen und dann wird es Verteilungskämpfe geben und Verteilungskämpfe heißt Konflikt und heißt wackelige Regierung und heißt möglicherweise stürzende Regierung. Das ist vereinfacht gesagt die Aussicht, die es da einmal aufgrund des Fiskalen gibt, aber dann haben wir natürlich auch eine Rassemblement National-Situation mit der französischen Präsidentschaftswahl 2027. Unsere Wahrnehmung ist kurzfristig, zwischen jetzt und der französischen Wahl wird in Frankreich keine nennenswerte Politik mehr gemacht werden können. France Adrift nennen wir das. Reformchen, aber nichts Größeres. Macron ist lame duck, die Regierungen sind wackelig. Und dann danach hängt alles vom Ausgang dieser Wahlen ab. Die gute Nachricht innerhalb dieser Wahlsituation ist, dass Bardella, der vermutlich der Kandidat sein wird, weil das gar nicht anders geht aufgrund der rechtlichen Situation, leichter in der zweiten Runde vermutlich zu schlagen ist, als es Marine Le Pen gewesen wäre. Das können uns die Franzosen vielleicht noch besser erklären, aber das ist unsere Wahrnehmung der Lage in Frankreich. Und dann kommt eben alles darauf an, wie man diese Fiskalsituation, die danach auf einen zukommt, ja auch für ganz Europa. Wir verhandeln ja parallel über den mittelfristigen Finanzrahmen der EU auch. Auch das ist eine Fiskalfrage, die uns alle umtreibt. Und dann muss man eben aber auch sagen, dass die französische Situation ja in Europa überhaupt gar nicht einzigartig ist. Die Verschuldungssituation, das Verhältnis von Schulden zu Bruttoinlandsprodukt, ist fast überall, jedenfalls bei den nennenswerten größeren Akteuren, furchtbar. Unter anderem auch in UK, die nicht zur EU gehören, aber zum strategischen Kosmos Europa. Das einzige Land, das Spielräume hat, ist tatsächlich Deutschland. Aber auch da sind die Spielräume in Wirklichkeit ja gar nicht so groß, wie man glaubt. Die Schuldenbremse ist nur für Verteidigung aufgehoben. Für alle anderen Politikbereiche gilt sie. Wird auch diese Regierung in Berlin zum Ende dieses Jahres, wenn die auf den Haushalt 27 gucken, in Schwierigkeiten bringen. Also wir haben eine Situation, wo wir riesige strategische Herausforderungen haben, große Ambitionen in Sonntagsreden verkünden und gleichzeitig aber alle mehr oder weniger fiskalisch in den Abgrund gucken. Das ist die eigentliche strategische Sorge für Europa. Frankreich ist nur deswegen immer herausgehoben in dieser Diskussion, weil es so sehr auf Frankreich ankommt, weil es eben auf Frankreich mehr ankommt als auf Italien, muss man ja auch mal sagen. Aber die Situation ist ganz allgemein in Europa überhaupt gar nicht gut. Und wenn man auf die mittellangfristigen strategischen Herausforderungen guckt, ob das Ukraine ist oder der sich abnabelnde amerikanische Schutzpartner oder die große chinesische Herausforderung, die überhaupt in dieser Krassheit noch gar nicht so richtig präsent ist den meisten, gleichzeitig pleite zu sein, während all das auf einen zurollt, ist nicht so richtig gut. Und deswegen, also man soll da nicht immer nur auf Frankreich schauen. Diese Fiskalsituation hat ganz Europa sich selber eingebrockt.
Jakob, letzte Frage, bevor wir dann zur ersten Musikunterbrechung kommen. Ich habe ja 3 Vorbereitungsfolgen gemacht für diese Diskussion. Und die letzte Vorbereitungsfolge, das ist die Folge 99 gewesen. Da ging es darum, dass es tatsächlich in Frankreich auch möglich ist, Strukturreformen zu machen. Und zwar gab es tatsächlich mal eine Schocktherapie für die Franzosen, und zwar durch Jacques Rueve. 1958 ist das der Fall gewesen. Das war unter de Gaulle im Übergang von der 4. auf die 5. Republik. Es gab da eine existenzielle Krise, die Algerienkrise, ein Kairos, also einen entscheidenden Moment, in der de Gaulle das dann durchgesetzt hat. Und er hat wirklich Strukturreformen durchgesetzt. Es wurde stark gespart. Es wurden sogar die Pensionen der Veteranen gekürzt. Ja, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und während eines noch laufenden Krieges ist man an die Veteranenpensionen rangegangen. Also es waren wirklich stark liberale Reformen, die dann durchgeführt wurden. Siehst du heute in Paris jemanden, der politisch willens oder in der Lage wäre, solche Strukturreformen in Frankreich anzugehen?
Ich sollte sehr vorsichtig sein, weil die französische Politik wesentlich unkalkulierbarer, glaube ich, ist als die deutsche. Und weil überhaupt nicht ausgeschlossen ist, dass zwischen heute und April 2027 irgendeine geniale Figur irgendwie auftaucht und eine Bewegung gründet und dann so ein bisschen wie Macron 2016, 17 alles verändert und tatsächlich diese Präsidentschaftswahl gewinnt. Dieses Szenario mal ausgeschlossen und um deine Frage zu beantworten, eher nicht. Nicht nur, weil ich diese Figur nicht sehe, sondern auch, weil einfach die Situation, so wie du sie ja gerade geschildert hast, 1958 mit einem überragenden Staatspräsidenten, ich glaube, Frankreich und vor allem die Verfassung der 5. Republik versucht im Grunde genommen seit 1958 diese riesigen Fußstapfen zu füllen, mehr oder weniger erfolglos. Aber ich glaube, eines der Probleme von Frankreich oder jedenfalls der französischen Verfassung ist, dass es eine Verfassung ist, die auf diesen Nationalhelden zugeschnitten ist und niemand seit de Gaulle, auch nicht ein Mitterrand oder große Präsidenten, haben diese Fußstapfen füllen können. Und haben damit auch diese Verfassung im Grunde genommen wirklich ausschöpfen und füllen können. Und das Zweite ist natürlich die Dramatik. Also wir reden ja häufig davon, wir leben in spannenden Zeiten, ist eine Floskel. Natürlich leben wir in dramatischen Zeiten, der Krieg in der Ukraine, viele andere Krisen und Kriege. Und trotzdem glaube ich nicht, dass das Gefühl einer existenziellen Bedrohung oder einer Infragestellung heute mit dem vergleichbar ist, was zum Beispiel in den späten 50er Jahren in Frankreich der Fall war, die Debatten um die Dekolonialisierung, den Verlust Algeriens, die Niederlage in Indochina, was das mit der französischen Identität gemacht hat, natürlich auch der Zweite Weltkrieg, der nur wenige Jahre zurücklag. Deswegen glaube ich immer, dass man heute vorsichtig sein muss, mit solchen historischen Maxima zu sagen, dass die Lage noch nie so dramatisch war wie heute, weil ich ganz im Gegenteil eben auch zum Beispiel mit Blick auf diese Rentenreform und die relative Gelassenheit auch jüngerer Franzosen mit Blick auf den Staatshaushalt den Eindruck habe, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber dass es uns so schlecht noch nicht geht. Das hängt natürlich immer auch von der persönlichen Situation ab. Es geht vielen schlechter als mir vielleicht oder als uns hier in dem Raum. Aber dass doch die Gesellschaft immer noch sich in einem Wohlstand wähnt jedenfalls, vielleicht nicht mit dem ganz langen Blick, aber aktuell in der Situation, der so ganz dringliche Schritte eben nicht notwendig erscheinen lässt. Das nehme ich im Übrigen in Frankreich genauso wie in Deutschland wahr. Ich habe in den vergangenen Monaten in ganz vielen Gesprächen, privat wie auch professionell, außenpolitisch gehört, so Sätze wie, uns geht es noch nicht schlecht genug, wir müssen noch viel mehr leiden, damit sich wirklich was verändert. Ich war Montag, das ist jetzt auch anekdotisch, aber für mich trotzdem wirklich ein anschauliches Beispiel, bei der Bundeswehr in der Führungsakademie, da ging es auch um Frankreich und Rassemblement National. Und da sagte auch ein Offizier zu mir, in der Bundeswehr tut sich nichts. Wir haben keinerlei Reformeifer in der Spitze. Die Generale sind alle politisch, gucken auf ihre Karrieren. Die Dringlichkeit der Lage ist in der Truppe im Grunde nicht angekommen. Wir brauchen erst einen Austerlitz. Also eine absolute vernichtende Niederlage, um dann neu anzufangen. Und trotz der dramatischen Lage auch in Frankreich, glaube ich, sind wir an dem Punkt einfach noch nicht. Das klingt jetzt auch sehr zynisch, aber ich fürchte, dass um solche strukturellen Reformen und großen Veränderungen anzugehen, tatsächlich noch offensichtlich noch Schlimmeres passieren muss.
Der Bruch könnte jetzt nicht größer sein. Von den Holocaust-Liedern von Norbert Glanzberg zum 5. Juli 2026. Jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Da ist es uns nämlich gelungen, die Nachrichten von diesem 5. Juli 2026 und vom 6. Juli 2026 schon in Erfahrung zu bringen.
19 Uhr, die Nachrichten. Straßburg. Als Reaktion auf die Annexion Grönlands durch die Vereinigten Staaten haben Deutschland und Frankreich weitreichende verteidigungspolitische Schritte angekündigt. Bundeskanzler Merz und der französische Präsident Macron vereinbarten am Nachmittag bei einem eilig anberaumten Krisentreffen in Straßburg den sofortigen Aufbau eines gemeinsamen Planungsstabs für Rüstungsfragen. Macron und Merz sprachen von einem beispiellosen Vertrauensbruch innerhalb der NATO. Zuvor hatte US-Präsident Trump anlässlich des 250. Jahrestages der amerikanischen Unabhängigkeit das dänische Autonomiegebiet Grönland per Dekret zum US-Territorium erklärt. Der neue Planungsstab soll die Rüstungsindustrien beider Länder eng verzahnen und unabhängiger von US-Importen machen. Bundeskanzler Merz betonte in Straßburg, dieser Schritt sei eine direkte Antwort auf die geopolitische Zeitenwende. Macron fügte hinzu, der Planungsstab sei ausdrücklich nur ein erster Schritt. Das erklärte Ziel sei der Aufbau einer echten deutsch-französischen Verteidigungsunion. Es ist 7 Uhr, die Nachrichten. Paris. Die Pläne für eine deutsch-französische Verteidigungsunion stoßen in der französischen Opposition auf scharfe Kritik. Die Fraktionschefin des rechtsnationalen Rassemblement National, Le Pen, warf Präsident Macron vor, die nationale Souveränität Frankreichs an Berlin zu verkaufen. Die französische Nuklearmacht dürfe niemals in die Hände deutscher Bürokraten fallen, so Le Pen. Auch von links kommt massive Ablehnung. Der Gründer der Partei La France Insoumise, Mélenchon, sprach von einem gefährlichen Alleingang der Regierungen in Paris und Berlin. Eine Verteidigungsunion mit Deutschland würde Europa in ein historisches Wettrüsten stürzen.
Vielen Dank, Jens Jensen, der die Nachrichten für mich aufgenommen hat, großartiger Kollege von der Deutschen Welle. Jan, wir könnten das Thema schnell abhaken, schon den Cremant aufmachen, glaube ich, und sagen, die deutsch-französische Verteidigungsunion, die wird es in unserem Leben nicht geben.
wir scheitern schon daran, gemeinsame Kampfflugzeuge zu entwickeln. Wie sollen wir dann die Armeen zusammenschmeißen, um es mal platt zu sagen? Das ist ein Fiebertraum. Wir haben aber in Folge 98, glaube ich, war das, haben wir gelernt, dass Frankreich noch nicht einmal 1940, also im Angesicht der Niederlage vor den Nationalsozialisten, kurz vor der Kapitulation gegen Nazi-Deutschland bereit gewesen ist, eine Union mit Großbritannien zu schließen. Churchill wollte das damals. Es wurde wirklich verhandelt. De Gaulle hat das telefonisch nach Bordeaux, an die Regierung, die nach Bordeaux geflüchtet war, durchtelefoniert. Also es wird nicht passieren wahrscheinlich, aber wenn es doch passieren würde und wir hätten einen Vertreter, einen Minister, der für 152 Millionen Menschen sprechen würde, dann würden sich da die dritt- und die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt zusammenschließen vom Bruttoinlandsprodukt. Eine Atommacht noch dazu mit ständigem Sitz im UN-Sicherheitsrat. Was wäre das machtpolitisch für eine Ansage an die Welt, wenn Deutschland und Frankreich so eine Union schließen würden und dann mit einer Stimme sprechen würden?
Also erstmal gefällt mir das Szenario natürlich von der Grundlage her nicht. Aber was mir an dem Szenario gefällt, ist, dass ich glaube, dass die Europäer, die ja noch verharren, tatsächlich vor allen Dingen über Druck zu bewegen sind. Und dass sozusagen das Lernen durch Schmerz, das ist die zynische Theorie der internationalen Beziehungen, das Lernen durch Schmerz tatsächlich vermutlich der Weg sein wird. Es muss noch schlimmer kommen, bevor es besser wird. Insofern kann ich mir vorstellen, dass so ein Druck dann auch was bewegt. Was das für ein Signal wäre, hängt, glaube ich, davon ab, wie man das Ganze dann politisch beantwortet. Das ist ja erstmal ein Rüstungsrat oder eine Rüstungsunion, die dann zur Verteidigungsunion werden soll. Die Deutschen und die Franzosen müssten, wenn sie sowas täten, beantworten, wofür das politisch stehen soll. Soll das für ein geeintes Europa stehen? Soll das ein deutsch-französischer Alleingang bleiben? Eine Achse sein, die dann sozusagen dominiert? Ist das für den Moment gedacht, solange diese Grönland-Situation andauert? Ich glaube, die politische Ummantelung des Ganzen und was dahinter für ein Langfristziel steckt, ist der entscheidende Punkt. Wenn es positiv beantwortet wird, wenn man den anderen Europäern ein Angebot machen kann und gleichzeitig so konkret voranschreitet, dass die anderen den Mehrwert sehen, ich glaube, dann kann das ein Riesensignal sein. Also das ist ein neuer Gründungsmoment in gewisser Weise. Also wenn wir jetzt mal in diesem Szenario bleiben, das würde was freisetzen natürlich, wenn Deutschland und Frankreich da Hürden überspringen, die sie bisher nicht überspringen wollen. Und dann müssten sich ja auch andere dazu verhalten. Viele kleinere würden sich bewegen müssen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Man will ja dann auch mitreden bei solchen Dingen. Das setzt dann eine politische Dynamik frei. Und ich glaube, es kommt darauf an, wie man es politisch ummantelt und einbettet. Es kann natürlich auch, wenn man das schlecht macht, das Gegenteil bewirken. Angst vor deutsch-französischer Dominanz, Gegenpolbildung, Fragmentierung, Grüppchenbildung, um das nicht sozusagen zu groß werden zu lassen und so weiter und so. Also das ist wie immer bei diesen Dingen, wer was Großes Politisches wagt, geht ein Risiko ein. Aber wenn man das Grundszenario zugrunde legt, also so eine einseitige Annexion, also einen feindlichen Akt Amerikas, ich glaube, dann wären ganz viele interessante politische Sachen möglich.
Jakob, Staatspräsident Macron fordert ja immer mehr Europa. Wie sieht es denn überhaupt ganz praktisch beim Souveränitätsverzicht aus bei dieser Frage? Wäre Frankreich überhaupt dazu bereit, auf weitere Souveränität zu verzichten? Auch da springe ich jetzt nochmal zurück in die Vorbereitungsfolge. Europäische Verteidigungsgemeinschaft, die gab es ja auch, wurde ab 1950 verhandelt, dann 1952 die Verträge unterschrieben, gescheitert, es war eine europäische Armee, alles schon, die Verträge waren ausgehandelt, gescheitert dann im August 1954 am Widerstand der französischen Nationalversammlung. Gaullisten und Kommunisten haben gemeinsam die Marseillaise gesungen, als das Thema von der Tagesordnung genommen wurde. Wäre Frankreich heute weiter, wäre Frankreich auch vielleicht unter diesen finanziellen Belastungen, die da im Moment und in den kommenden Jahren auf das Land zurollen, aus deiner Sicht vielleicht jetzt eher bereit, so einen Souveränitätsverzicht zu gehen?
Naja, das ist ja am Ende, wenn man ein Motiv oder eine wichtige Politik der Amtszeit oder der zwei Amtszeiten Emmanuel Macrons dann im kommenden April vielleicht sich raussuchen will, werden viele Beobachter, Journalisten die europäische Souveränität sich heraussuchen. Ein großes Projekt, was mit großen Risiken verbunden ist. Macron hat seit 2017, man kann ihm viel vorwerfen, innenpolitisch, wir haben schon über den Reformstau in Frankreich gesprochen, aber was das angeht, wirklich sehr viel politisches Kapital von Beginn an investiert in Frankreich, um eben sein Land und die französische Gesellschaft, nicht nur die Streitkräfte, die entsprechenden Ministerien, sondern wirklich das Land davon zu überzeugen, dass französische Souveränität auf der europäischen Ebene in Zukunft besser aufgehoben ist und mehr Gestaltungsräume öffnet in der Welt. Das ist auch vorangeschritten, ohne Frage. Ich habe immer das Gefühl, also ich spreche jetzt viel von Anekdoten, aber das ist das, auf was ich mich gerne beziehe, dass jüngere Diplomaten, Offiziere heute ganz anders auf das gaullistische Erbe gucken, anders auf die NATO blicken, auf die Europäische Union, dass es viel mehr Bereitschaft gibt, sich französisch zu investieren. Es gibt nach wie vor, glaube ich, die Impulse, die dann in Deutschland dafür sorgen, dass gesagt wird, große französische europapolitische Ideen sind in Wahrheit verdeckte Ambitionen, um Europa irgendwie zum französischen Protektorat zu machen oder dergleichen. Aber es gibt einen echten Impuls, vor allem bei Jüngeren, eben zu europäisieren. Ich glaube auch, ich schließe mich vollkommen Jan Techau an, dass das in vielen Momenten durch Schmerz und durch schlechte Entwicklungen in den internationalen Beziehungen vorangetrieben wurde. 2017 die unglaubliche Dynamik, die es zwischen Deutschland und Frankreich gab, aus der dann dieses Kampfflugzeugprojekt, was derzeit sehr in der Presse ist, schlecht in der Presse ist, FCAS entstand, auch das Panzerprojekt MGCS, die Dynamik für den Aachener Vertrag, der 2019 unterzeichnet wurde. All das war natürlich auch damit verbunden, dass 2016 die Briten sich für den Brexit entschieden haben, die Europäische Union entscheidend geschwächt war, Trump zum ersten Mal gewählt wurde und vor diesem Hintergrund eben ein sehr junger, sehr proeuropäischer französischer Präsident eben diese Angebote gemacht hat und diese Dynamik entfaltet hat. Das ist alles auf der Habenseite, aber eben damit nicht vollkommen durchgedrungen ist und vor allem eben sich immer wieder dem Risiko auch ausgesetzt hat in der französischen Debatte, dass ihm vorgeworfen wird, französische Interessen auszuverkaufen. Diese lange und stolze Tradition des Gaullismus, die ja heute wirklich einen Wert hat. Also in Berlin, mittlerweile gibt es in Berlin Leute, die sich als Neo-Gaullisten bezeichnen, weil einfach diese nationale Unabhängigkeit ohne die Amerikaner nicht nur, Atombomben ins Ziel bringen zu können, sondern einfach auch zu denken, strategisch zu denken, ohne ständig über den amerikanischen und über den NATO-Umweg zu gehen, was in Berlin aus meiner Sicht ein riesiges Problem ist. Es gibt diese Eigenständigkeit in Deutschland nicht. Das hat sich Frankreich erhalten, dass das eben droht, verkauft zu werden. Und das ist der letzte Gedanke dazu, eben zum Beispiel in der auch sehr aktuellen Debatte um nukleare Abschreckung ein großes Problem.
Diese Missverständnisse und diese Angst vor einem deutsch dominierten Europa, Claire, das ist Wahnsinn, wie man das in den Zeitungs- oder in den Online-Kommentaren unter den Artikeln liest. Also, wenn es irgendwelche deutsch-französischen Entscheidungen gibt, dann steht in Frankreich, egal welche Zeitung man konsultiert, ob das jetzt konservativ ist, Le Figaro oder Le Monde, auf der anderen Seite, die Deutschen ziehen uns über den Tisch. In Deutschland, ob wir jetzt bei der Zeit gucken, bei der Frankfurter Allgemeinen, heißt es dann, die Franzosen wollen nur an unser Geld oder die Franzosen ziehen uns über den Tisch. Also beide Seiten sind davon überzeugt, zumindest diejenigen, die sich dann als Leser exponieren und kommentieren, dass die eigene Nation über den Tisch gezogen wird. Woher kommt das? Hast du dafür eine Erklärung?
Ja, also das ist ein Motiv, das es seit Jahrzehnten gibt. Und das kommt immer wieder in Krisenzeiten. Das hatte man sehr stark zu der Zeit der Wiedervereinigung. Also 1990, da war das ganz klar in französischen Medien. Und in Frankreich gibt es eine gewisse Deutschland-Obsession, würde ich sagen. Man vergleicht sich immer wieder mit Deutschland. Und es gibt auch eine gewisse Schadenfreude, wenn es Deutschland weniger gut geht. Also wenn schlechtere Zahlen über die deutsche Wirtschaft kommen, dann sagt man, also doch, wir sind doch gar nicht so schlecht. Und das kommt von diesem Dauervergleich mit Deutschland. Das ist natürlich nicht sehr hilfreich für die Zusammenarbeit. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, also diese deutsch-französische Zusammenarbeit müsste eine zentrale Rolle spielen in der Europapolitik aus unterschiedlichen Gründen. Jan hat auch einige Argumente dafür gegeben. Ein Argument ist für mich, dass wir so unterschiedlich sind. Deutschland und Frankreich müssen zusammenarbeiten oder es macht Sinn, zusammenzuarbeiten, weil wir so unterschiedlich ticken. Das hat man eben, das war die Frage mit den Niederlanden und Deutschland, man hat nicht die Situation. Die politische Kultur ist nicht ähnlich, aber es geht in eine bestimmte Richtung. Man versteht sich viel schneller, viel einfacher als zwischen Deutschland und Frankreich. Und weil wir uns nicht so gut verstehen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Weil wenn wir diese unterschiedlichen Positionen zusammenbringen, dann hat man eine gute Basis dann für die also Angebote für die anderen europäischen Länder. Aber, und das ist der Punkt, ich glaube immer mehr, dass wir diese deutsch-französische Zusammenarbeit öffnen müssen. Also diese in Richtung Dreieckskonstellation oder breitere Konstellation. Man spricht viel vom Weimarer Dreieck, also Deutschland, Frankreich, Polen. Das ist so ein Klassiker. Aber ich denke, wir müssen da auch unterschiedliche Konstellationen im Kopf haben. Deutschland, Frankreich, Italien für bestimmte Themen oder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, ganz wichtig. Und eine Gefahr, die ich zurzeit sehe, ist eine gewisse Bilateralisierung von der Europapolitik. Das hat man vor kurzem gesehen, Deutschland, Italien, so diese Einigung oder ja, wir möchten da zusammenarbeiten. Ich sehe das zurzeit, das ist nicht EU, aber trotzdem, mit Paris und London. Eine klare, also wirklich ein Bekenntnis zur Zusammenarbeit, weil da versteht man sich sehr gut, was die Verteidigungspolitik zwischen Frankreich und Großbritannien. Da ist auch eine ähnliche Verteidigungskultur oder strategische Kultur. Und das ist eine Versuchung, die groß ist, weil das ist einfacher. Für Frankreich ist es einfacher, mit den Briten zusammenzuarbeiten in Rüstungsfragen zum Beispiel. Aber wir müssen wirklich dieser Versuchung widerstehen und da also bei der deutsch-französischen Zusammenarbeit bleiben und sie immer wieder öffnen. Ich denke, das ist jetzt die große Herausforderung. Und wir kennen das immer alle auch als Privatperson, wenn eine Beziehung konfrontativ ist, also face-to-face, ist das manchmal, kann das auch schwer sein. Wenn eine dritte Person dazukommt, dann kann das auch helfen, Kompromisse zu finden oder neue Wege zu finden. Und ich denke, das sollten wir Deutsche und Franzosen stärker tun.
Jan, glaubst du, dass dieser so ein einheitlicher politischer Wille zwischen mehreren Staaten, dass der realistischer ist als so ein Commitment zwischen den zwei großen Playern in der Europäischen Union, wenn es wirklich hart auf hart kommt und man einen großen Sprung nach vorn machen will, wenn die Politik zu dem Ergebnis kommt, es ist jetzt Zeit für einen großen Sprung, es deutet im Moment nichts darauf hin, aber wenn es zu diesem Punkt kommt, ist dann eine Zweierunion nicht schneller handlungsfähig?
Also ich glaube, die Antwort muss auf zwei Ebenen gegeben werden. Kurzfristig ist es in so einem Szenario, was wir gerade gehört haben, sicher hilfreich, wenn sich zwei schnell zusammentun und sozusagen kraftvoll antworten. Das geht schneller als einen Konsens zwischen 27 oder 15 oder 12 herzustellen. Aber mittel- und langfristig wird das in Europa nicht gerne gesehen. Und dann muss man es verbreitern und den Konsens vergrößern, auch um diese Ausgleichsmöglichkeit zu schaffen, um Deals machen zu können, die dann das Bilaterale entlasten, sodass man es auf mehr Schultern verteilt, vereinfacht gesagt. Das ist ja im Grunde der Trick auch der Europäischen Union. Deswegen hat das zwei Komponenten. Es gibt eine kurzfristige Krisenkomponente und dann eine langfristige Integrations- oder Kooperationskomponente. Ich möchte noch was sagen zu dem, was Claire gerade gesagt hat. Warum kommen diese Eifersüchteleien immer noch vor oder vielleicht sogar wieder verstärkt vor? Und jetzt kommt der Transatlantiker in mir raus. Das schmutzige kleine Geheimnis der europäischen Integration war ja, dass die Europäer Vertrauen ineinander haben konnten, weil der Hegemon nicht europäisch war. Sie mussten einander nicht eifersüchtig begucken, wer von uns ist der Größte, Schönste und Stärkste, sondern das war an eine nicht-europäische Macht ausgelagert. Und solange dieser Hegemon als Hegemon funktionierte, konnte sich Vertrauen entwickeln, weil eben diese Eifersucht keine Rolle mehr spielte oder eine viel geringere Rolle. Diese amerikanische Trust Infusion, dass man Vertrauen in Europa sozusagen reingebracht hat, einfach indem Amerika da war, ist so ein oft nicht erwähnter Aspekt dieser europäischen Integration. Das ist ein Teil der Software, weswegen Europa so gut funktioniert hat. Wenn man jetzt diese Trust Infusion aus dem europäischen Markt wieder rausnimmt, dann kommen auch alte Eifersüchteleien wieder hoch, weil alte Rivalitäten wieder eine Bedeutung bekommen. Weil plötzlich wieder wichtig ist, wer ist eigentlich größer, schöner und stärker. Sollt ihr Europa dominieren oder sollen wir das sein oder jemand anders? Die alten Spiele, das historische europäische Spiel, kommt wieder. Natürlich nicht wie im 19. Jahrhundert, es wiederholt sich nicht 1:1, aber diese alten Kräfte sind da. Und das ist das Gefährliche, das ist das, was mich auch heute noch zum Transatlantiker macht, dass ich glaube, eine amerikanische Präsenz ist in Europa ist nicht nur aus rein militärischen Gründen nützlich, sondern hat auch eine politische Bewandtnis, die gut für die Europäer ist. Aber das ist in Zeiten abnehmender transatlantischer Sonne, ist das ein schwieriges Argument. Aber wir müssen wissen, mit welchen Kräften wir das zu tun haben, wenn wir plötzlich diesen politischen Markt Europa ohne Amerika denken. Die Kooperationsleistung, die wir erbringen müssen, ist gegebenenfalls noch größer als die, die wir zu den Hochzeiten der Europäischen Union vollbracht haben, weil wir damals diese Eifersüchteleien leicht wegschieben konnten. Jetzt geht es um existenzielle Fragen von Überleben und das alte Spiel beginnt in neuer Form, aber ist wieder da und das macht die Sache so schwierig. Und gegen solche Kräfte kommen natürlich auch Jugendwerke nicht an. Ja, die können das abdämpfen, aber die können alte Ressentiments nicht vollständig beseitigen. Das ist meine große Sorge, dass wir natürlich nicht zurückgleiten in alte Zeiten, aber dass genügend davon wieder hochkommt, dass es uns richtig, richtig schwer fällt, diese Dinge zu tun.
Jakob, welche Antwort hat die französische Politik auf diese Fragen? Was glaubst du, also Stichwort Führung in Europa, wer ist der Schönste, wer ist der Stärkste, so wie es Jan gerade formuliert hat, auch angesichts der, ich sag's jetzt nochmal, angesichts der finanziellen, budgetären Zwänge, vor denen man absehbar steht und es ist ja also in den nächsten 5-6 Jahren nicht absehbar, dass sich daran etwas ändern wird.
Vorab, bevor ich die Frage beantworte, ich glaube, dieses Bild des Hervorholens oder des Hochholens alter Ressentiments ist wirklich ein sehr gutes. Ich stelle mir häufig die europäische Einigung und alles, was seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs passiert ist, so ein bisschen wie ein archäologisches Bild vor, wo halt immer mehr Schichten auf etwas draufgelegt wurden, Schüleraustausche, kulturelle Kooperationen, Austausche zwischen Beamten und so weiter und so fort. Wenn aber eine politische Kraft tief genug bohrt und bohren will und die liegen immer noch irgendwo, diese Klischees, diese Ängste, dann können die angebohrt werden und dann kann da auch wieder eine potente politische Kraft draus werden. Da bin ich fest von überzeugt. Auch hier nur ein Beispiel. Wir haben im vergangenen Jahr viel zur Außenpolitik der AfD gearbeitet, haben eine Studie veröffentlicht und haben dann, oder ich habe in Frankreich dann so ein bisschen abgetestet, was das Rassemblement National und was auch die rechtsnationalen Kräfte in Frankreich von der AfD halten. Und dass zum Beispiel die AfD in den Ostlandesverbänden in Deutschland so mit so einem Neopreußentum liebäugelt und sagt, wir müssen die deutschen Tugenden mal wieder entdecken. Und bei Pünktlichkeit bin ich wirklich voll dabei. Aber den preußischen Militarismus und dergleichen mehr, wenn das tatsächlich irgendwann, das wird nicht morgen und auch nicht übermorgen ein Regierungsprogramm werden, aber dass überhaupt darüber gesprochen wird, das fängt auch im Ausland an, in Polen natürlich als allererstes, aber auch in Frankreich registriert zu werden. Und ich glaube schon, dass man sich nicht der Illusion hingeben sollte, dass nur weil der Zweite Weltkrieg mehr als 80 Jahre her ist, dass jetzt alles irgendwie Vergangenheit und vollkommen abgeschlossen ist. Zu der Frage, wie geht Frankreich damit um, mit den fehlenden Spielräumen und dem Führungsanspruch, würde ich auf das Beispiel, was du ja auch genannt hast, zurückgreifen, dieses Kiel-Institut, was die Waffenhilfen an die Ukraine immer aufgelistet hat und sehr öffentlich damit auch die mediale Debatte geprägt hat, was ein Riesenproblem war für Frankreich. Also wir haben häufig mit der französischen Botschaft in Berlin zu tun und die waren fuchsteufelswild, weil eben Frankreich aus deren Sicht falsch dargestellt war, weil, und das ist eben auch einer der wesentlichen Unterschiede zwischen diesen strategischen Kulturen, die heute Abend schon mehrmals Thema waren, aus französischer Sicht es eben nicht nur auf Masse ankommt, also wer ist der Größte, der Schönste auf dem Schulhof, sondern auch auf Klasse, auf Qualität. Und weil Frankreich und die französische Regierung, Macron, für sich beanspruchen, dass sie im Umgang mit der Ukraine, in der Unterstützung der Ukraine Akzente gesetzt haben, die von großem Wert waren, von strategischem Wert für den Abwehrkampf der Ukraine. Beispielsweise die Lieferung von Marschflugkörpern, die in Deutschland auch episodisch aufploppt, aber dann auch wieder verschwindet. Sie kennen diese Taurus-Debatten. Frankreich hat Scalp-Marschflugkörper geliefert, die jetzt nicht genau das Gleiche können wie die Taurus-Systeme, aber eine ähnliche Qualität haben. Frankreich hat Kampfflugzeuge geliefert, in sehr geringem Umfang. Man kann darüber streiten. Ich bin kein Militär. Ich kann nicht abschätzen, was das tatsächlich für einen Unterschied gemacht hat. Aber eben eine Eskalation im Umgang mit Putin und mit dem russischen Regime riskiert hat, die die Bundesregierung wirklich scheut. Und das beansprucht dann eben Frankreich und findet sich da eben in dieser traditionellen Rolle vielleicht nicht als das europäische Land mit der größten Volkswirtschaft und den tiefsten Taschen wieder, aber eben das Land, das vielleicht die eine oder andere rote Linie verschoben hat im Umgang mit Russland, die man in Berlin, weil man keine eigenen Nuklearwaffen hat, weil man immer zuerst nach Washington und zum Weißen Haus blickt, eben nicht verschieben kann. Und ich glaube, das ist auch in Zukunft. Und ich glaube sogar für das Rassemblement National sollte der RN die Wahlen 2027 gewinnen, eine Rolle, in der sich Frankreich auch zukünftig sieht, wiederfindet, die versucht wird zu bespielen. Du hast schon die Attribute genannt, ständiger Sitz im VN-Sicherheitsrat, auch da kann man drüber streiten. Sind die VN und ist der Sicherheitsrat überhaupt noch relevant? Spiegelt der die Welt, in der wir leben, überhaupt noch wieder? Mit Sicherheit nicht korrekt, aber es bleibt eben ein Attribut der Macht und der Eigenständigkeit und das sind für Frankreich eben ganz, ganz entscheidende Rollen.
Ja, vielen Dank für diesen hochinteressanten, spannenden Abend mit der musikalischen Begleitung. Exzellent. Deine Fragen, Ihre Antworten, großartige Fragen. Meine Frage wäre, wir drehen das Jahr weiter. Wir reden nicht 26, 5. Juli. Dieses Jahr macht Trump das nicht. Wir sind im Juli 27. Die französischen Präsidentschaftswahlen hat Badea gewonnen vom Rassemblement National. In Italien regiert weiterhin Meloni und Keir Starmer oder auch irgendein anderer Labour-Ministerpräsident in England ist mittlerweile auch abgewählt und durch Nigel Farage von UK Reform ersetzt. Was wären dann die Antworten, die Sie geben würden und welche Strategie hätte dann noch Deutschland?
Ich würde gerne eine andere Frage stellen. Und zwar, was passiert, wenn die AfD in Deutschland noch größer und größer wird? Also ich frage das nicht zufällig. Ich merke immer wieder in der deutschen Berichterstattung oder in Zeitungen, dass man sagt, in Frankreich kommt der Rassemblement National an die Macht. Wir können nicht mit den Franzosen zusammenarbeiten. Diese Blockade klingt, ich weiß nicht, ob das ein Vorwand ist oder das ist eine Angst, die alles blockiert. Und ja, was passiert eben mit Deutschland und so weiter? Und was passiert, wenn in Frankreich, und das ist immer noch sehr wahrscheinlich, wenn ein Demokrat oder eine Demokratin an die Macht kommt? Jakob meinte vorhin, es ist alles so unberechenbar in der französischen Politik. Es kann durchaus sein, dass wir noch Überraschungen haben. Macron war die große Überraschung. Also insofern, ich würde sagen, da warten wir ab. Natürlich müssen wir uns vorbereiten und Szenarien haben. Diese Gefahr ist da. Aber trotzdem weiter handeln und nicht nur abwarten.
Jan, wie reagierst du?
Ich nehme das Szenario an, sozusagen. Das ist ja der Worst Case, wenn wir so wollen. Und das würde natürlich starke Fliehkräfte auslösen. Vermutlich würde man es zuerst in den Brüsseler Institutionen intensiv spüren, wo Kooperation nicht mehr auf dieselbe Art und Weise dann möglich wäre. Ich glaube schon, dass es auch eine Korrektur geben würde. Auch diese Parteien können die Realität nicht dauerhaft ausblenden. Aber das heißt nicht, dass sie nicht großen Schaden anrichten können. Unter solchen Bedingungen ist vermutlich strategische Autonomie, also eine geschlossene europäische Reaktion auf diese riesigen Herausforderungen, Putin, Trump, China, um es mal vereinfacht zu sagen, nicht möglich. Sondern dann werden wir einen Flickenteppich von europäischen Antworten haben. Vielleicht eine Fragmentierung in Untergrüppchen. Manche werden ihren eigenen Deal versuchen zu machen. Andere werden sich vielleicht versuchen, eine Atomwaffe zu besorgen, um irgendwie autonom zu bleiben. Man kann sich alle möglichen Dinge vorstellen. Das Szenario ist dann nicht gut. Die eine Sache, die man als positiv vielleicht bringen kann, ist, dass es diese rechtsnationalen Kräfte, über die wir jetzt hier reden, in der Vergangenheit immer sehr schwierig gefunden haben, sozusagen nationenübergreifend wirklich ein schlagkräftiges gemeinsames Programm und eine Gemeinsamkeit auf die Bühne zu bringen. Jetzt wird so ein bisschen rumgeunkt, es gibt jetzt so eine internationale Rechte, aber in Wirklichkeit hat das nicht dieselbe Qualität. Das heißt, denen wird, wenn sie ausschließlich aufs Nationale schauen, auch schnell die Luft ausgehen. Das ist kein großer Trost. Aber das ist meiner Ansicht nach Teil des Szenarios. Also auf europäischer Ebene Zusammenarbeit wird viel, viel schwieriger. aber vermutlich auch der Reality-Check dieser Kräfte wird sehr, sehr groß sein. Bei der AfD wird er am größten sein, denn die hat ja im Moment, bisher überhaupt noch gar nicht sozusagen an sowas schnuppern dürfen und ist erfolgreich sozusagen mit der Radikalisierung und nicht wie Rassemblement oder andere Kräfte, die sozusagen sich gemäßigt haben, um an die Macht kommen zu können. Das heißt, wir haben ein bisschen andere Ausgangslage in Deutschland. Ein letztes Wort dazu. Das Interessante an transatlantischen Beziehungen im Moment ist ja, dass Trump die Machtergreifung der Rechtsnationalen in Europa unwahrscheinlicher macht, weil das, was wir sehen, die Abgrenzungsbemühungen rechtsnationaler Parteien von Trump, das ist ein ganz zweischneidiges Schwert für die, also sich sozusagen jetzt auf Trump zu berufen. Aber auch diese Kräfte wollen keine Zustände wie in den USA, wie das, was wir zum Beispiel sehen mit den ICE-Kräften, die dort am Wirken sind, wollen nicht diese Form von Politik. Also für die rechtsnationalen Kräfte in Europa ist Trump nicht in Wirklichkeit förderlich. Insofern hat das, wenn man zwei Ecken um die Kurve denkt, auch noch was Gutes, was da gerade passiert.
Jakob, du bist der Einzige mit Dienstort Paris hier in der Runde. Du musst, glaube ich, auch noch auf die Frage antworten.
Um sozusagen Aspekte aus den vorhergehenden Antworten aufzugreifen, ich gebe Claire vollkommen recht, dass es keine Strategie sein kann, aus Angst vor dem Teufel irgendwie nicht mehr, überhaupt nichts mehr zu wagen, weil wir ohnehin, glaube ich, in Europa seit vielen Jahren mittlerweile das Problem haben, dass eben überhaupt keine Integration mehr möglich ist, dass überhaupt nicht mehr groß gedacht wird. Landry, wir haben, oder ich habe bei dir diesen Artikel zum Referendum von 2005, EU-Verfassung, damals geschrieben. Diese Integrationsdebatte, brauchen wir einen Föderalstaat, die gibt es ja überhaupt nicht mehr in Europa, weil alle ständig auf irgendeine Wahl starren. In Deutschland ist es jetzt 2027 Frankreich, vorher wird in Ungarn gewählt, wenn Orban stürzt, wird überall geschrieben werden, das ist jetzt das Signal, dass das liberale Europa widerstehen kann, dann geht die Wahl in Frankreich verloren, dann sagen wieder alle, oh Gott, es geht in die andere Richtung und darüber geht halt so ein bisschen das große Denken daran, was in 20, 30 Jahren auf diesem Kontinent noch stattfindet, passieren kann. Das geht verloren, deswegen warne ich auch davor, weil ich eben auch in Berlin viele Debatten jetzt schon als vollkommen blockiert wahrnehme, also Rüstungszusammenarbeit. Und es wird natürlich auch instrumentalisiert, wenn Sie im BMVG sitzen und also jetzt klassischer Transatlantiker sind, mit den Franzosen sowieso nicht arbeiten wollen, dann werden Sie in jede Vorlage schreiben, aber 2027 kommt Le Pen, das ist auf jeden Fall abgemacht und mit den Franzosen machen wir jetzt gar nichts mehr. Also wird das natürlich auch genutzt und ich glaube nicht, dass das eine gute Strategie ist. Das andere ist, und das ist, glaube ich, ein bisschen kontroverser, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, um ehrlich zu sein, ob das Rassemblement National die disruptive Kraft entfalten würde, die häufig der Partei und Frankreich dann zugesprochen werden. Ich glaube, dass das Rassemblement National mit der Realität umgehen werden muss, wie alle anderen Parteien. Die werden 2027 die Wahl gewinnen, werden sich die Budgets angucken und werden sehen, dass sie im Grunde genommen nicht viel Spielraum haben. Also Bardella hat ja im vergangenen November dieses Interview dem Economist gegeben, wo er gesagt hat, er wird Druck auf die EZB ausüben, damit die französische Anleihen kaufen, damit Frankreich überhaupt noch Budgetspielräume hat. Also es wird mit Sicherheit viele Konflikte geben. Ich glaube aber auch, dass es durchaus denkbar ist. Man muss immer vorsichtig sein. Niemand weiß, ob das Rassemblement National die Verbürgerlichung nur vortäuscht und ab Tag 1 eine radikale Politik durchzieht. Ich kann mich täuschen. Ich glaube es nicht, aber ich kann mich täuschen. Aber ich glaube schon, nehmen Sie das Meloni-Beispiel. Die Medien, die heute schreiben und die Beobachter und die Berater im politischen Berlin, Meloni ist der Stabilitätsanker in Europa, Merzoni, die neue Achse Europas, die haben vor 4 Jahren gesagt, das ist eine Faschistin und wir sind
Postfaschistin.
Oder eine Postfaschistin. Also der Etikettenwechsel kann auch sehr schnell vonstatten gehen und ich glaube schon, dass das Rassemblement National sich das anguckt und ich nehme es so wahr, letzter Gedanke dazu, dass die in Paris wirklich alles tun dafür, um halt sich zu professionalisieren, um Experten in ihre Beraterkreise zu bekommen. Und im Grunde, jedenfalls was den Staatsapparat angeht und die Politik, eben Trump 2 zu sein. Also Project 2025, ein Regierungsprogramm fertig zu haben, zu wissen, wen wollen wir als Abteilungsleiter wo einsetzen und eben nicht diese ungebremste rechtspopulistische Kraft zu sein, die sich nach der gewonnenen Wahl dann vollkommen verliert, weil sie überhaupt nicht versteht, wie Ministerien funktionieren, wie man tatsächlich aus dem politischen Impuls ein Gesetz macht und so weiter und so fort. Also, aber wie gesagt, das ist eine kontroverse Meinung und ich schließe überhaupt nicht aus, dass das Rassemblement National absolut disruptiv sein würde, wenn die Wahl gewinnen. Ich bin aber bei Claire, allerletzter Gedanke. Ich glaube auch, also ich würde heute sagen 60-40 gegen das Rassemblement National. Ich glaube immer noch, dass in Frankreich es eine riesen Mobilisierungskraft geben wird zwischen den zwei Wahlrunden.
Christoph Müller ist mein Name. Ich würde gerne auch an den Vorredner anschließen, an diese Fragerunde. Also Rassemblement National, Reform UK mit Nigel Farage und auch die AfD. Es fällt doch auf bei diesen drei rechtsradikalen Parteien, dass sie auch sehr Russland- und Putin-freundlich sind. Und wir sprechen über Verteidigungsbemühungen zwischen den europäischen Ländern. Was mir so auffällt, ist, dass wir die Ukraine, das Land, was bewiesen hat, seit 4 Jahren die beste und stärkste Armee Europas zu haben, die einzige Armee sind, die in der Lage ist, Russland zurückzuschlagen, dass die immer geflissentlich ausgeklammert werden, wenn es darum geht, eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu bilden. Deswegen meine Frage ans Panel, ob es nicht Sinn macht, noch bevor diese elenden Parteien, sage ich jetzt mal so, an die Macht kommen. Und dann ist es nämlich aus mit Unterstützung der Ukraine. Als Putin würde man sich ja wahrscheinlich überlegen, ich muss nur noch so lange durchhalten, bis diese Parteien an der Macht sind. Und dann kann ich ungestraft die Ukraine jetzt wirklich angreifen, weil dann alle Unterstützung weggefallen ist. Sollte man sich als Europa nicht vorher dringend jetzt auf die Socken machen und eine Verteidigungsgemeinschaft gemeinsam mit der Ukraine bilden?
Ich habe eine kurze Frage. Ich habe im letzten Sommer das Buch gelesen von Édouard Philippe, Le Prix de nos mensonges. Und ich habe empfunden, das ist eine ziemlich klare Auseinandersetzung, Analyse dessen, woran es gebricht, was gemacht werden muss. Gleichzeitig ist Édouard Philippe jemand, der Deutschland sehr zugewandt ist, also auch von seiner Vita. Da sehe ich zum Beispiel auch große Chancen der Zusammenarbeit mit Deutschland. Frage an Sie eben, weil ich nicht so drin bin. Wie wird er wahrgenommen in Frankreich als Kraft?
Ja, meine Frage geht in eine andere Richtung, jetzt etwas positiv zu enden auch. An einem Beispiel nochmal zu nennen, es wurde sehr viel über die Schuldensituation gesprochen, wir haben aber auch ein Kurzzeitgedächtnis. 2010 hatte Deutschland und Frankreich im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt noch die gleiche Verschuldung, 82% und 85%. Und Deutschland hat sich extrem gut nach der Finanzkrise entwickelt, also nach der Pandemie die Entwicklung eigentlich gleich ist. Aber diese Entwicklung nach der Finanzkrise war natürlich auf extrem China-Export auch ausgelegt. Und als Wirtschaftsmensch sind 1500 Unternehmen, 1600 Unternehmen, die auf beiden Seiten der Grenze sehr aktiv sind. Diese Abhängigkeit auch in Deutschland jetzt vom chinesischen Markt und so weiter, sind alles Dinge, die man noch sehr viel tiefer diskutieren wollte, wo unsere Länder komplementär sind. Und das fehlt mir ein bisschen in dieser Debatte, dass wir, was ist Ihre Meinung dazu? Können wir nicht offener über diese Komplementarität auch diskutieren? Die Stärke der Finanzindustrie ist ganz anders. Die Schulden sind ganz anders gehalten zwischen Deutschland und Frankreich übrigens. Also in Frankreich sind viel, viel höhere nationale Halter von französischen Schulden als in Deutschland. Ich will jetzt da nicht viel tiefer ins Detail gehen, aber über die Komplementarität der Stärken wird nicht gesprochen. Und da wäre meine Frage an Sie, wie sehen Sie das und kann man das positiv auch formulieren für den Abschluss dieses Abends?
Vielen herzlichen Dank. Zur ersten Frage. Sie haben neben den vielen, vielen anderen guten Gründen, die es gäbe, die Ukraine stärker zu unterstützen, einen weiteren genannt, nämlich die Zeit, die drängt, bevor solche Parteien vielleicht an die Macht kommen. Ich glaube, dass es nicht der erste Grund ist, weswegen wir die Ukraine unterstützen sollten, aber es ist sicherlich einer. Ich würde doch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, die europäische Sicherheitsordnung nach diesem Krieg oder vielleicht auch nach der amerikanischen Präsenz wird im Wesentlichen sich über die Ausgestaltung der Sicherheitsgarantien für die Ukraine herumbauen. Das wird der Anlass sein, weswegen wir Europäer zusammenkommen müssen, eine Arbeitsteilung finden müssen, weil wir die Ostflanke auf Dauer im Konflikt mit Russland werden absichern müssen. Aus dieser Aufgabe, aus dieser konkreten Ukraine-Aufgabe wird aus meiner Sicht das größere europäische Verteidigungsprojekt erwachsen. Im Idealfall natürlich, aber das ist für mich der Druck, der eigentlich schon da ist. Insofern gebe ich Ihnen völlig recht, man müsste viel, viel mehr tun und man müsste ohnehin viel, viel mehr tun. Ich habe heute eine Online-Kolumne für Focus geschrieben, wo ich das auch nochmal mache. Ich war vor 2 Wochen in Kiew, da spüren Sie das intensiv, warum wir das jetzt tun müssen und mehr und auch von diesen Halbherzigkeiten runterkommen müssen, die wir schon diskutiert haben. Letzter Punkt von meiner Seite. das China-Problem. Es gibt ja den Versuch der Europäischen Kommission, eine gemeinsame europäische De-Risking-Strategie, so heißt das, gegenüber China zu entwickeln. Die gibt es. Die ist relativ China-kritisch. Aber es gibt auch da wieder ganz interessant unterschiedliche Reaktionen aus Frankreich und Berlin. Die französische Regierung ist nicht komplett mit dem von der Leyen-Plan an Bord, aber viel weitgehender als Berlin. Berlin ist viel kritischer, viel ruhiger, viel entspannter, sieht das geopolitische Problem China, aber kann gleichzeitig nicht aus dem Markt raus, weil die deutsche Exportabhängigkeit viel größer ist als die Frankreichs. Das heißt, der Versuch der Europäischen Kommission, eine gemeinsame China-Strategie zu entwickeln, ist da, aber wird von den Mitgliedstaaten nicht in gleichem Maße unterstützt und mitgetragen. Das ist aus deutscher Sicht besonders tragisch, weil ja die chinesische Politik ganz gezielt darauf abzielt, die Industrial Base, das, was wir an Industrie haben, in Deutschland zu zerstören. Und nicht nur anzugreifen, sondern zu zerstören. Das ist das erklärte Ziel. Man hat das mit den vor 10, 15 Jahren mit den Solarpanelen einmal durchexerziert. Die haben sich gesagt, jedes einzelne Solarpanel auf diesem Planeten muss in China hergestellt werden. Heute haben sie einen Marktanteil von 90%. Das heißt, sie haben es im Prinzip geschafft. Und den gleichen Plan verfolgen sie mit Elektroautos, mit Batterien, mit Windrädern und so weiter. Der Angriff auf die deutsche industrielle Basis ist da, deswegen ist der Kanzler jetzt in China. Aber er kann gleichzeitig nicht wirklich raus aus dem Markt. Wir werden jetzt im Zuge dieses Besuches wieder sehen, wie deutsche CEOs Entwicklungspakete unterschreiben vor Ort und medienwirksam. Wir sind in einer Schizophrenie gegenüber China. Wir wissen eigentlich, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann und können trotzdem kurzfristig nicht raus. Und das wird meiner Ansicht nach die nächste, noch viel größere existenzielle Aufgabe nach der Ukraine-Krise, die schon schlimm genug ist.
Ja, also wenn man sich die Gefahren dieser Welt anguckt, dann, ja klar, müssen wir auf Komplementaritäten setzen, auf jeden Fall. Und zwar nicht nur zwischen Deutschland und Frankreich, sondern europäisch gedacht. Und also wir haben wirklich Stärken und das gilt nicht nur für die Wirtschaft, sondern das gilt auch im Verteidigungsbereich, das gilt auch im energiepolitischen Bereich. Also eigentlich, eben weil wir diese Unterschiede haben, diese Unterschiede können uns stark machen. Aber dafür müssen wir auch das wollen, diese also Kompromisse zu nicht nur Kompromisse zu schließen, sondern raus aus dem Konkurrenzgedanken und eben sehen, ja, sind wir bereit, da wirklich Synergien zu schaffen und, wie du sagst, wie du richtig sagst, Komplementarität zu finden. Und ich denke, da ist ein Problem, dass, und ich rede jetzt von Deutschland und Frankreich, aber das gilt auch für, also darüber hinaus, für ganz Europa, wir leben nach wie vor nicht ganz auf den gleichen Planeten. Und das macht es schwierig. Wir sehen die Welt durch unterschiedliche geopolitische Brillen. Und der Blick Deutschlands ist in der Europapolitik oder internationale Politik viel mehr buchhalterisch als der französische. Der französische war immer schon sehr ja, geopolitisch, geostrategisch geprägt und weniger eben buchhalterisch, weniger finanzorientiert. Und das macht es schwierig, weil wir reden über oft gleiche Begriffe, jetzt Begriff Souveränität oder Macht, aber wir meinen unterschiedliche Sachen. Und das kostet auch Zeit, um eben schon zu verstehen, was der Partner meint. Und das ist sehr mühsam. Das kostet Zeit und das Problem ist, wir haben keine Zeit, wie Sie sagen. Das sollte gehen. Theoretisch auf dem Papier wäre das super. In der Realität ist das komplizierter. Zu Edouard Philippe. Er ist noch relativ beliebt in Frankreich und er war schlau genug, sich von Emmanuel Macron zu distanzieren, der überhaupt nicht populär ist. Also, dass er sich zurückgezogen hat, jetzt als Bürgermeister, dass er sich vorbereitet und zwar rechtzeitig. Das ist eigentlich ein guter Plan für ihn. Jetzt ist die Frage, schafft er das jetzt noch so lange bis Mai 27, sich wirklich zu positionieren, mit neuen Ideen auf den Markt zu kommen? Aber sollte er Präsident werden, dann würde er auf jeden Fall mit Deutschland zusammenarbeiten und in der Europapolitik, also er ist auch sehr europaorientiert und offen. Er gehört zu den Kandidaten, die eben gegen das Bardella-Szenario zählt.
Jakob, du bist der Gast aus Paris, du hast dann das Schlusswort für die Runde.
Also zu Edouard Philippe sozusagen überleitend. Er ist auch einer der Kandidaten, Bardella auch, aber potenziell, die ein Buch geschrieben haben, ist in Frankreich auch ein wichtiger Marker sozusagen. Es wird viel mehr geschrieben, was ich immer, also als Analyst ist es natürlich immer so ein bisschen ein Risikoinvestment, wenn Sie die ganzen Bücher lesen, und häufig ist es auch sehr trocken und man bekommt nicht viel raus, aber die eine oder andere Anekdote und Perle ist dann vielleicht doch drin. Und bei Philipp war ich überrascht, wie ehrlich er mit den Schuldenproblemen umgeht, mit den Rentenreformen, mit der Demografie, all diesen Problemen. Und ich bin sehr gespannt, ob er das Buch sozusagen als Wahlkampfprogramm umsetzt, weil ich mir dann nicht sicher bin, ob man so Wahlen gewinnen kann. Also wenn man mit dieser Ehrlichkeit in den Wahlkampf geht und sagt, im Grunde müssen wir bis 67 arbeiten, wir müssen den Staatsapparat verkleinern, wir müssen dafür sorgen, dass Frankreich nicht, in Frankreich Rentner, glaube ich, mittlerweile ein höheres Einkommen haben, Durchschnittseinkommen als Berufstätige. All diese sehr schmerzhaften Fragen, die er in diesem Buch wirklich offen und aus deutscher Sicht mit Sicherheit positiv aufzeigt. Ich hoffe, dass er vor allem der Kandidat der Mitte-Rechtsparteien wird, dass sie sich irgendwie darauf einigen können, sich hinter ihm zu versammeln. Das ist noch lange nicht klar. Es gibt ganz viele andere Kandidaten. Aber das wird das kommende Jahr zeigen. Das macht Frankreich dann auch so spannend. Also sie können nicht sich wie in Deutschland die Parteitage angucken und dann sozusagen absehen, wer dann in 4, 5 Jahren der Kandidat ist, sondern da ist wesentlich mehr Musik drin. Zu der Verteidigungsgemeinschaft mit der Ukraine. Kurze Antwort, im Grunde haben wir die ja schon und haben die da, wo sie wirklich zählt und wichtig ist, pragmatisch auf der operativen Ebene. Ich war vorvergangenes Jahr in Hammelburg an der Infanterieschule der Bundeswehr, des deutschen Heeres. Die werden teilweise von ukrainischen Soldaten ausgebildet. Vor kurzem gab es eine NATO-Übung, wo, glaube ich, 3 oder 4 ukrainische Drohnen Operatoren NATO-Gruppen ausgelöscht haben, die zahlenmäßig weit überlegen waren, weil sie einfach gerade Krieg führen. Und auch das ist eine sehr zynische Bemerkung, aber im Krieg lernen sie sehr schnell und wesentlich schneller als in einer friedlichen Gesellschaft wie Deutschland und in Frankreich. Die ukrainische Rüstungsindustrie wird, glaube ich, von allen Unternehmen in Europa umworben, weil die auch sehr innovativ sind, weil die, auch das ist sehr zynisch, aber jeden Tag ihre Produkte testen, verbessern, die stehen unter Druck. Diese Integration gibt es. Auf der anderen Seite ein bisschen Wasser in den Wein, wenn Sie jetzt die Landwirte fragen, ob wir die Ukraine in der Europäischen Union wollen, werden sie natürlich massiven Widerstand haben, weil die bloß nicht diesen riesigen ukrainischen Agrarsektor irgendwie als potenziellen Mitbewerber um die europäischen Töpfe, die ohnehin schon kleiner werden, haben wollen in der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik. Also da wird es dann sehr, sehr kompliziert. Und abschließend, und gut, dass das auch ein positives Wort oder die Idee eingebracht wurde von Ihnen zur Komplementarität. Genau das ist, glaube ich, der Gedanke. Also wir haben auch in dem Gespräch heute Abend ja mehrmals darüber gesprochen, dass Deutschland und Frankreich in vielen Dingen sehr, sehr unterschiedlich sind, dass diese Unterschiede aber natürlich auf einer persönlichen, aber vielleicht auch auf einer politischen Ebene einen Reiz ausmachen, sich ergänzen können. Die Waffenlieferungen sind ein Beispiel, also Qualität, die französische strategische Kultur, die es in Paris erlaubt, ohne die Amerikaner auf die Welt zu blicken, die über die Überseegebiete auch zum Indopazifik eine strategische Meinung hat, während in Berlin wirklich der Fokus absolut auf das Baltikum und die NATO-Ostflanke gerichtet ist. Gleichzeitig natürlich nach wie vor die tiefen deutschen Taschen, die weniger tief sind vielleicht als in der Vergangenheit, aber es gibt dieses Potenzial noch. Und die große Hoffnung, und das vielleicht der abschließende Gedanke, dass man sich eben traut, vielleicht dann nach der französischen Präsidentschaftswahl, diese großen Themen, die Macron 2017 auf den Tisch gelegt hat, also europäische Souveränität, wollen wir in einen Föderalstaat langfristig als Europäer, trauen wir uns, dass das überhaupt mal wieder diskutiert wird, weil ich eben den Eindruck habe, dass diese großen Debatten vollkommen verloren gegangen sind, dass wir uns im Klein-Klein verlieren und dass deswegen halt auch gerade Jüngere ein bisschen die Lust daran verlieren, sich in Europa einzubringen, große Ideen zu verfolgen, eine gemeinsame Aufgabe zu suchen. Und ich hoffe, spezifisch zu Edouard Philippe, dass er das sozusagen als Erbe, er war ja Premierminister von Macron, auch in seinen Wahlkampf wieder reinbringt, diesen Enthusiasmus für die europäische Integration.
Claire, 30 Sekunden hast du noch?
Dann ja, Andreas Meckert, weil wir unter Zeitdruck sind, aber trotzdem ein ganz wichtiger Punkt. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen Frankophil.
Also. Das war Folge 100 von Frankophil, Melodie einer schwierigen Partnerschaft. France-Allemagne, eine Option für Europa. Mit Claire Demesme vom Institut Français Bonn, Jakob Ross von der DGAP und Jan Techow vom Beratungsunternehmen Eurasia Group. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung des Podcast-Projektes geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Mein Name ist Andreas Noll.